hier zu stehen. Das letzte Mal liegt, glaube ich, ein Jahr zurück. Das war die Muttertagspredigt voriges Jahr. Da sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Wir fahren ja fort heute im Epheserbrief. Und als Text lese ich vor Epheser 2, 1 bis 10. Sehr spannender Text, der auch viele Fragen aufwirft, für mich zumindest. Wer mitlesen will, Epheser 2, 1 bis 10, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Soweit zum Wort. Ja, wie gesagt, ein sehr spannendes Wort, das für mich einige Fragen aufwirft. Aber bevor wir in den Text hineinsteigen, nehme ich euch mal jetzt in Gedanken mit zu meinem Friseur. Nämlich, wenn ich im Friseurstuhl sitze, da ist der Spiegel vor mir und beim Spiegel sind immer so zwei Pickerl unten im Eck. Und da sieht man zwei Männerköpfe. Und auf dem ersten Bild sieht man einen Männerkopf so richtig angegraut, so einen richtigen Grauschimmel. Und auf dem zweiten Bild ist der gleiche Mann abgebildet, aber mit dunklen Haaren. Ja, also sieht gleich ein paar Jahre jünger aus. Über dem ersten Bild steht vorher, über dem zweiten Bild steht nachher. Das heißt, wenn ich meine angegrauten Haare mit diesem Tönungsmittel färbe, dann bin ich im Nachher und dann sehe ich um ein paar Jahre jünger aus. Ich weiß, viele in meinem Alter machen das schon, ja. Kenne einige, sage aber, verrate nichts da. Ich bin ein Original. Nicht getönt. Und das lassen sich viele auch einiges kosten, ja, dass man da etwas besser aussieht, etwas jünger aussieht. Dieses Vorher-Nachher ist ein super Verkaufsargument. Ja. Und es funktioniert nicht nur beim Haarefärben, das funktioniert auch sehr gut beim Abnehmen. Am Wochenende ist uns eine Zeitung ins Haus geflattert und ich habe das so durchgeblättert und da war ein ganzseitiges Inserat, nämlich übers Abnehmen. Und da hat man einen Menschen gesehen, so mit Kleidergröße XXL, so wie Gott ihn geschaffen und McDonald's ihn dann geformt hat später. Und nach Anwendung dieses Schlankheitsmittels präsentieren sich die gleichen Menschen rank und schlank, glücklich, happy, sehen gut aus. Der Unterschied, der sticht einem dann sofort ins Auge. Vorher geräumig und rund, nachher fit und sportlich. Denke, wir alle kennen, das sehe ich eh da, jetzt siege ich erst, sorry. Nein, wir haben uns vorher was ausgemacht, aber. Wir alle kennen so Bilder, denke ich, von vorher und nachher. Wir haben auch, glaube ich, ein gemeinsames Bild, wann wir an dieses Gemeindehaus denken. Ja, wenn wir denken, wie das vorher war, der alte, kleine, schlecht belüftete Saal, dunkle Decke, grüner Boden, nicht dunkle Stühle, nicht recht toll. Und jetzt dieser herrliche, wunderbare Saal, hell, lichtdurchflutet, wunderbar. Ein himmlischer Unterschied zu früher. Und jeder, der das vorher kennt, der ist dankbar für das Nachher. Weil das ja, weil er das um viel mehr schätzen kann. Warum erzähle ich das alles von vorher und nachher? Ganz einfach, weil der Paulus, wenn wir zugehört haben, der spricht auch von einem Vorher und Nachher, aber noch viel deutlicher, viel, viel intensiver. Denn der Paulus erinnert uns zuerst an das Vorher, an das, wo wir alle herkommen. Und er beschreibt dieses Vorher mit sehr deftigen Worten. Er sagt, was wart ihr vorher? Antwort, ihr wart tot. Und was seid ihr nachher? Euch hat Gott lebendig gemacht. Und er findet sehr düstere Worte, wenn er diesen Zustand des Vorher beschreibt. Er sagt, das kann man eigentlich gar kein Leben nennen, das Leben ohne Gott. Denn ihr wart nicht nur tot, sondern ihr standet unter dem Einfluss einer anderen Macht, nämlich der des Teufels. Euer Vorher war Sheol, das ist das Wort, das die Bibel verwendet für die Welt der Toten, das Land des Dunkels, des Grauens, der Finsternis. Hört sich an wie Hell's Kitchen, wie Teufelsküche, wie im Vorhof der Hölle. Sehr drastische Worte, sehr deutliche Worte, die der Paulus hier gebraucht, und das aber noch nicht alles. Er sagt dann, ihr habt nach euren Lüsten und Begierden gelebt, ihr habt euch in keiner Weise darum gekümmert, was Gott will. Und dann legt er nur mehr nach. Und weil ihr so gelebt habt, deshalb wart ihr auch Kinder des Zorns. Der Zorn Gottes lag auf euch. Und der Zorn Gottes ist nicht das Gleiche, wie wenn wir mal zornig wären. Ich kann auch zornig werden. Meine Frau weiß das. Aber auf wem der Zorn Gottes ruht, das ist vorbei. Dessen Leben ist verwirkt. Also so dramatisch beschreibt Paulus dieses Vorher, und wir müssen wissen, Paulus schreibt diesen Brief, das haben wir vom Hannes gehört, an Gemeinden, an Gläubige. Also das ist nicht das Vorher von irgendwelchen schlechten Menschen da draußen, das ist unser Vorher, da kommen wir her. Und es ist völlig wurscht, ob wir ein moralisch anständiges oder weniger anständiges Leben gelebt haben. Es geht nämlich nicht um irgendwelche moralischen Maßstäbe, es geht um einen Zustand. Tot oder lebendig? Es geht um Besitzverhältnisse. Wem gehört denn? Wem gehört mein Leben? Wem folge ich noch? Mir gefällt immer der Luther, der hat es so schön veranschaulicht mit einem Bild, weil er uns verglichen hat mit einem Esel. Und er hat gesagt, entweder reitet, besitzt, führt und leitet uns Gott, oder es ist der Widersacher. Ein drittes gibt es nicht. Also, zwischen vorher und nachher kann man sie nicht so irgendwie einrichten. Da gibt es kein Dazwischen, wo man sie so irgendwie durchschlängeln kann. Und nach den Worten des Paulus war unser Vorher der Ausgangspunkt, von dem wir herkommen. Dieses Vorher in Hell's Kitchen ist nicht das Ende und die Strafe für ein verfehltes Leben, das uns vielleicht einmal erwartet, sondern es ist der Ausgangspunkt unseres Lebens. Und diesen Ausgangspunkt bezeichnet Paulus als Tod. Das heißt ja auch, dass wir gar nichts hätten beitragen und tun können, um diesen Zustand zu verändern. Was können Tote denn schon tun, als tot zu sein und im Grab zu liegen? Das ist das Vorher, unser Vorher. Und jetzt kommen wir zum Nachher, und das malt der Paulus auch aus, aber besonders glänzend hell und herrlich spricht über das Nachher. Und es ist ja gut für uns, denn Gott hat es nicht dabei belassen, dass wir in diesem Vorher unser Dasein fristen mussten. Gott ist nicht der Mensch, Gott ist nicht der, der Menschen gerne in der Hölle sieht, er ist der, der sie von dort herausholt. Er macht es nicht wie wir, die sich von den Toten für immer verabschieden, sondern er macht aus Toten Lebendige. Vorher tot, nachher auferweckt. Vorher ohne Gott, jetzt mit Jesus. Vorher Kinder des Zorns, jetzt Ehrengäste am Tisch des Herrn und reich beschenkt. Selig nennt das Paulus. Selig, nach Hause gebracht, in Ordnung gebracht, befreit aus Sünde und Schuld. Paulus erzählt unsere Geschichte. Und das Ganze hört sich fast so an wie eine Friedhofsgeschichte. So wenn man eine Beerdigung filmen würde und da lässt man den Film von hinten nach vorlaufen, da geht einer zum Grab, buddelt den Sarg frei, öffnet den Deckel, erweckt den Toten auf und die beiden fallen sich dann in die Arme und feiern dann gemeinsam. So wie beim verlorenen Sohn erinnern wir uns, wo es heißt, als der verlorene Sohn in die Arme des Vaters zurückkehrt, dieser mein Sohn war tot. Er war nicht nur ein bisschen in Schwierigkeiten oder irgendwie vom guten Weg abgekommen, er war tot. Und als er in die Arme des Vaters zurückkehrte, wurde er lebendig. Und dass wir beim Vater sind und im geistlichen Sinn lebendig sind, das verdanken wir Jesus. Im Text heißt es, in Christus Jesus, mit Jesus sind wir lebendig gemacht. Wegen Jesus haben wir Vergebung, durch Jesus haben wir Gnade, mit Jesus sind wir eingesetzt im Himmel. Er hat die Tickets dafür gelöst, auch für dich. Und in Zukunft heißt es, will uns sogar noch reicher beschenken, mit dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Jesus Christus. Was haben wir also in Jesus? Alles haben wir in ihm. Was sind wir ohne Jesus? Tod, sagt der Text. Wandelnde Leichen, könnte man sagen. So sieht es eigentlich aus. Aber Paulus redet nicht nur von vorher und nachher, er spricht auch von nicht und sondern. Also nicht aus uns heraus sind wir lebendig geworden, nicht durch irgendwelche Werke, nicht dadurch, dass wir irgendwie frömmer geworden sind, mehr Bibel gelesen haben, öfter in den Gottesdienst gegangen sind, mehr gebetet haben, mehr gute Werke getan haben. Nein, nicht aus uns. Es ist sein Werk, seine Tat. Auch nicht nach der Logik der Religionen, was heißt, tu das und jenes und opfere, verzichte, tu gute Werke, dann schauen wir mal, ob es am Ende reicht, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Nicht durch irgendwelche Leistung sind wir lebendig geworden, sondern aus Erbarmen, aus Liebe, aus Güte und Gnade. So weit, so gut. Aber es gibt, ich habe gesagt, es gibt einige Fragen zu diesem Text und an einer dieser Fragen bin ich hängen geblieben. Nämlich, wie verhält sich denn diese extreme Rede des Paulus von vorher und nachher zu meinem Leben? Ist es nicht so, dass das vorher oft gar nicht so schlimm und düster war? Und das nachher gar nicht so glänzend und herrlich, wie Paulus das hier beschreibt? War das vorher wirklich Hell's Kitchen? War das wirklich Vorhof zur Hölle? Teufelsküche? Ich bin manchmal skeptisch, wenn Menschen ihr Leben vorher so als pure Katastrophe bezeichnen, war alles finster, schlecht und ganz schlimm. Und nachher, das Leben mit Jesus ist so wie das Vorgärtchen zum Himmel. Ja, alles Palette, alles super, alles klasse. Für einige mag es vielleicht so gewesen sein, aber für die meisten glaube ich nicht. Und ich musste an den Beginn meines eigenen Glaubenslebens denken, an den Beginn meines Nachhers. Wir waren noch jung. Wir sind als Jugendliche mit Plakaten. Robert, du warst du dabei? Ich weiß nicht. Ein paar Ältere, na, du bist noch zu jung. Ein paar Ältere waren noch dabei. Da sind wir mit Plakaten zum Ödersee gegangen. Jesus lebt. Jesus schenkt neues Leben. Jesus macht dich neu. Und dann haben wir den Leuten in Freiversammlungen erzählt, wie toll, wie herrlich das Leben mit Jesus ist. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und innerlich war es mir oft zum Heulen, weil es eben nicht so war. Es war oft nicht so. Das Nachher, das ist nicht immer so glänzend. Der Unterschied zwischen vorher und nachher, der ist oder scheint oft nicht so zu sein, wie Paulus das hier beschreibt. Oder sieht man das vielleicht in unserem Alltag, dass wir aus einem Vorher in ein Nachher gehoben wurden? Sieht man das? Manchmal vielleicht. Aber sehr oft sieht man das nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn der Paulus noch leben würde, würde ich ihm jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Erste Frage. Paulus, du schreibst, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das wissen wir alle, oder? Ein gestandener Christen reißt das nicht vom Hocker. Das kleine Einmaleins des Glaubens. Aber ich habe mich gefragt, was hat diese Gnade mit der Welt zu tun, in der ich lebe? Ich lebe in einer Welt, wo es im Grunde nur um Werke geht. Wo jeder gern erzählt, was er geleistet hat, was er geschaffen hat, was er erreicht hat. Das zählt doch in unserer Welt. In unserer Welt müsste dieser Vers des Paulus eigentlich so lauten. Durch Anstrengung und Mühsal seid ihr anerkannt. Durch eure Leistung und das nur aus euch. Euer Verdienst kommt aus euren Werken, damit ihr gut dasteht und anerkannt werdet und hoffentlich noch ein gutes Gefühl dabei habt. So läuft es doch in der Welt. Und im Beruf, in einer Hochleistungsgesellschaft, dann geht es bis zur Erschöpfung, bis zum Burnout. Und oft läuft es auch im christlichen Bereich so. Ändert denn mein Glaube an den gnädigen Gott daran etwas? Ist das im Nachher anders als im Vorher? Ich war kürzlich im Krankenhaus und ich bin heilfroh, dass der Arzt, der den Eingriff da vorgenommen hat, seinen Doktorgrad nicht aus Gnade bekommen hat. Ja. Sondern, ja, der musste dafür büffeln, der musste lernen, der musste Prüfungen machen, der musste sich beweisen, der musste zeigen, was er kann, ehe er zum Spezialisten für sein Fachgebiet geworden ist. Und das ist ja gut so. Oder keiner von uns würde sich von einem Arzt behandeln lassen, der aus Gnaden Arzt geworden ist. Aber was ändert dann die Rede von der Gnade in meiner Welt? Zweite Frage. Paulus, du schreibst, wir waren tot in Sünden und Übertretungen, jetzt aber sind wir mit Christus lebendig gemacht. Superklasse. Klingt gut. Aber wie ist denn das mit dem Vorher und Nachher in dieser Hinsicht? Hat Sünde und Schuld keine Chance mehr bei uns? Oder fehlt es da nicht oft an allen Ecken und Enden, auch im Nachher? Wie oft bleibt Liebe auf der Strecke? Wie oft treiben uns irgendwelche Ängste, Sorgen, Nöte, Verbitterung, Zweifel und, und? Ja, was soll denn dann diese Rede vom neuen Leben? Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Ist das nicht ein bisschen schön gefärbt? Ist das nicht ein bisschen idealistisch dargestellt, wie der Paulus das hier beschreibt? Dritte Frage. Ihr seid selig, auferweckt und eingesetzt im Himmel. Okay. Aber Moment mal, Paulus, habe ich das jetzt richtig verstanden? Habe ich das richtig gelesen? Meinst du das ernst? Ist es wirklich himmlisch, wie wir leben? Ich bin überzeugt, dass das sehr oft nicht so ist. Da schlägt eine Krankheit zu, die nicht heilbar ist. Da wird ein uns nahestehender Mensch mitten aus dem Leben gerissen. Wir erleben, wie unsere Kraft hinten und vorne nicht reicht. Wir erleben Zeiten, wo sich unsere Seele vergräbt, wo wir uns immer freuen können. Es sind Sorgen, die uns belasten. Es sind Konflikte da, die sich nicht lösen lassen. Ganz ehrlich, ich stelle mir den Himmel irgendwie anders vor. So himmlisch ist es nicht. Und dabei hat doch Paulus das selbst erlebt, dass das nachher nicht immer so toll und so himmlisch ist. Er wurde verfolgt, er wurde misshandelt, er wurde eingesperrt, er hat Schiffbruch erlitten, er ist 3 Tage am Meer getrieben, er war am Verzweifeln, er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Und dann schreibt er den Epheser noch, dass sie sich noch sehr verändern müssen und noch viel zu lernen haben. Und im Kapitel 6 meint er, dass wir noch nicht im Himmel sind und in einem Kampf stehen und oft gegen dunkle Mächte zu kämpfen haben. Und jetzt kommt für mich die Kernfrage in dem Text. Was macht dann den Unterschied zwischen vorher und nachher? Was macht den Unterschied? Vielleicht ist die Frage ja falsch gestellt. Vielleicht muss man ja fragen, wer macht den Unterschied? Nicht unsere Lebensumstände machen den Unterschied. Jesus macht den Unterschied. Immanuel, Gott mit uns. Sein Name ist Programm, er ist bei uns. Er ist in uns, er ist mit uns, er ist jetzt mit uns, Gott mit uns. Das macht den Unterschied. Denn die Arbeit und der Stress und die Mühsal in einer Leistungsgesellschaft, die haben sich nicht verändert. Unsere Fähigkeit zu versagen, nicht zu genügen, die ist auch noch da. Die Nöte in uns, um uns herum, Krankheit, Leiden, alles noch da. Aber eines hat sich geändert. Wir sind mit all dem nicht mehr Kinder des Ungehorsams und Kinder des Zorns. Wir sind in all dem nicht mehr geritten von irgendwelchen dunklen Mächten, wie Paulus das beschrieben hat. Wir sind mit all dem bei Jesus. Und er geht mit uns durch das alles hindurch. Das macht den Unterschied. Jesus macht den Unterschied. Und wenn ihr nur das heute mitnehmt, dann bin ich schon happy. Frieden. Ich möchte noch einen Gedanken mit euch teilen, einen sehr ermutigen Gedanken, wie ich meine. Paulus schreibt in Vers 4 und 5, aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. In den beiden Versen werden zwei Eigenschaften Gottes sichtbar. Nämlich in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Es wird einmal die Liebe Gottes, die wird hier sichtbar. Und zum anderen auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns Toten lebendig gemacht. Hier wird die Kraft, die Stärke Gottes sichtbar. Liebe und die Stärke Gottes wird sichtbar. Bei Gott ist genug Liebe und Stärke für uns alle. Er hatte genug Liebe und Stärke, uns aus der Verlorenheit, aus dem Vorher herauszuretten. Glauben wir, dass er mit dem Nachher auch fertig wird? Gott hat genug Liebe und Stärke. Er macht uns zu seinen Kindern. Und dann geht er mit uns durch dick und dünn. Er geht mit uns durch den Stress in dieser Leistungsgesellschaft. Er geht mit durch unser Versagen, das auf uns lastet. Er geht mit durch unsere Not, die uns manchmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Aus all dem nimmt er uns nicht heraus. Aber er geht mit uns durch. Er hat genug Liebe und Stärke für jeden von uns. Und den größten Schritt hat er schon getan, indem er uns die Augen für Jesus geöffnet hat. Und den Rest, den wird er auch noch tun. Auch in unserer Situation. Und das ist der Grund, warum wir eigentlich ganz nüchtern auf unser Leben schauen können und doch nicht verzagen müssen. Weil wir mit einer Zuversicht und einer lebendigen Hoffnung weitergehen können. Denn er hat genug Liebe und Stärke. Er hatte genug Liebe und Stärke für einen Mose, der ein furchtbar störrisches Volk zu führen hatte. Er hatte genug Liebe und Stärke für Josua, dem die Aufgabe, die er von Mose übernommen hat, fast über den Kopf gewachsen wäre. Er hatte genug Liebe und Stärke für einen Jona, der ihm einfach davongelaufen ist. Er hatte genug Liebe und Stärke für Petrus, der seinen Mund total vollgenommen hat und Jesus dann kleinlaut verraten hat. Er hatte genug Liebe und Stärke für einen Hiob, der Gott und sein Leiden nicht mehr verstanden hat. Er hatte genug Liebe und Stärke für den Schächer am Kreuz, der in letzter Minute um Erbarmen flehte. Er hatte genug Liebe und Stärke für einen Zachäus, der über beide Ohren korrupt war. Er hatte genug Liebe und Stärke für die Frau am Jakobsbrunnen, die einen schlechten Ruf hatte und deren Leben in Scherben lag. Und er hatte genug Liebe und Stärke für einen David, der zum Mörder wurde und als Familienoberhaupt eine Katastrophe war. Er hatte genug Liebe und Stärke. Und die Liebe und Stärke Gottes, die haben einen Namen. Jesus. Jesus ist Gottes Liebe und Stärke. Und er geht mit uns durch alle Tiefen, er geht mit durch den Stress, er geht mit durch die Krankheit, er geht mit durch das Versagen, er geht mit durch die Traurigkeit, er geht mit durch das Altern, er geht mit durch den Abschiedsschmerz, er geht mit, wenn niemand uns braucht, er geht mit durch die Einsamkeit, er geht mit und bringt uns durch. Gott hat ja mit uns einen Anfang gemacht. Und er bringt es auch zu Ende. Er hat uns mit Jesus aus dem Grab gerufen und hat uns aus Liebe und Gnade lebendig gemacht in Christus. Und er hat etwas Neues und Unzerstörbares in unser Leben hineingelegt. Auch wenn unsere Lebensumstände oft noch so sind, dass man dieses neue Leben auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann. Aber er ist mit uns. Und er wird uns ans Ziel bringen. Denn Jesus ist Gottes Gnade, Liebe und Stärke. Das reicht für uns. Für dich, für mich. Und wenn das auch euer Bekenntnis ist, dann dürft ihr jetzt ein fröhliches und getrostes Amen sagen.